Rollenhörspiel.de präsentiert Bastrap und Spann. Das fünfte Abenteuer der legendären G7-Kampagne als Hörbuch. Hier in der Reihe Borbarats Rückkehr. Es ist ein Fanprojekt des Rollenspiels Das Schwarze Auge und orientiert sich vage an den ab 2003 erschienenen Sammelbänden der Kampagne. Das Abenteuer wird in mehreren Episoden erscheinen. Wenn ihr hier neu seid, beginnt mit Albtraum ohne Ende, das ihr in der Playlist finden könnt. Ich danke Ulysses Spiele für seine hervorragenden Fanrichtlinien und allen Autoren der Borbarat-Kampagne für ihre großartige Arbeit. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Episode 1. Chelith, Ibn Yasaffar, spähte vorsichtig über die Kante des Felsens in das kleine Tal unter ihnen herab. Da waren rötliche Felsschluchten, mehrere kleine Canyons und eine kleine Fläche, in deren Mitte sich ein ockerfarbener Erdhügel erhob, der auf den ersten Blick natürlich anmutete, auf den zweiten Blick jedoch deutliche Zeichen menschlichen Schaffens offenbarte. Alles war zu symmetrisch, zu perfekt in der Mitte des Tals, zu eindeutig konstruiert. Chelith wusste, was er dort sah, und er hätte es sicherlich auch gewusst, wenn das Tal nicht schon von einem Zeltlager bevölkert wäre und keine wuselnden Gestalten mit weißen Turbanen eifrig Steine davontrugen. Rötliches Licht der untergehenden Braios-Scheibe ließ die ganze tönende Wüste regelrecht im roten Dunst glühen, und die Rufe der Männer unter ihnen wirkten wie eine Hymne einer uralten Zeit, die hier Stück für Stück freigegraben wurde. Der Sockel, wenn man so wollte, des Grabhügels war quadratisch und bestand aus 4 Wandseiten, die wiederum aus 13 Tafeln aus rotem Stein bestanden, welche die Arbeiter mühsam freigruben. Auf der Ostseite, wo die Arbeiter besonders fleißig gewesen war, konnte man sehen, dass in die Tafeln jeweils etwas hineingraviert war. Der gelehrte Magier betrachtete die Gravuren mit einem Fernrohr. Es waren nicht alle gut zu erkennen, Zeit und Staub hatten sie verwittert, aber es war nach genauerer Betrachtung doch eindeutig, dass es die Zeichen der Götter waren, nur leicht verändert. Für Braios statt eines Greifen ein Feuervogel. Firon wurde statt eines Eisbären mit der Koram-Bestie repräsentiert. Fex hatte einen Wüstenfuchs, Paraine einen Ibis, Raya eine Eselin statt eine Stute. Im Zentrum jeder Wand gab es eine leere Platte.
Ich glaube, sie legen den Eingang frei oder so,
überlegte neben Chelith Talion von Punen laut. Der magische Gelehrte nickte versonnen.
So scheint es zumindest.
Er richtete das Fernrohr auf die mittlere Platte, die gerade von mehreren starken Männern aufgehebelt wurde.
Wirklich erstaunlich, wie schnell sie es gefunden haben.
Verdammt, was machen wir jetzt? Meinte Talion. Wenn sie den Stein finden, bevor es Nacht wird, haben wir keine Möglichkeit mehr zuzuschlagen.
Ja, das wäre wirklich bedauerlich. Ich frage mich nur.
Plötzlich gab es eine laute Explosion und ein Flammenstrahl schoss aus dem geöffneten Eingang heraus. Die Luft war erfüllt von entsetzten Schreien. Die Arbeiter wuselten panisch umher, rannten vom Eingang fort.
»Oh, was ist denn da los?«
fragte eine weitere Stimme, deren Besitzer sich gerade zu Chelith und Talion hinaufzog. Es war Hauptmann Leon, dessen blondes, langes Haar von einem Turban bedeckt war. und der nun alarmiert zu dem Chaos unter ihnen blickte.
»Sie haben irgendeine Form von Falle ausgelöst, vermute ich. Die alten Magier-Mogule haben ihre Paläste und Grabstätten sehr gut geschützt. Und wenn man gewaltsam in ihre Stätten eindringt, dann ist eine Aktivierung eben sehr wahrscheinlich.«
»Und was genau haben die da jetzt ausgelöst? Einen Fluch oder so?« fragte Talion.
»Oder einen Dämon heraufbeschworen? Müssen wir jetzt wieder mit so einem Portal rechnen?«
Nein, es ist richtig, die Magier-Mogule haben tatsächlich dämonische Magie genutzt und hatten stets eine Verbindung mit dämonischen Kräften, aber so ein Portal wie auf Maraskan entsteht nicht einfach so durch einen kleinen Zauber oder eine Glyphe. Ich nehme an, hier wurde eine Glyphe aktiviert und irgendeine Form von Zauberspruch wurde ausgelöst.
Unten rannten die Männer weiterhin panisch umher, bis ein kleiner Mann in einem grünen Leibrock und einer Samtkappe auf dem grau-lockigen Schopf herangeeilt kam und routiniert Befehle schrie. Chelef beobachtete den Mann durch das Fernrohr. Etwa um die 50, mit einem feinen, leicht faltigen Gesicht und einem eleganten Spitzbart am Kinn. Wache, stets alles analysierende Augen und ein Körper, der nicht zum Kämpfen gemacht war, verrieten jedem Betrachter sofort, dass es sich hier um einen Akademiker handelte. Es war Horatio Di Bravaldi, Professor der Historie zu Metumis, ein berühmter horasischer Historiker und Schatzjäger. Er war der Entdecker der Diamantenstadt Moelech und des Meriban-Tempels von Akrabat. Und er hatte Abu Shaddads Grabkammer geöffnet. Er war also genau die Art Mann, die Chelef als Gegenspieler seiner Unternehmungen ganz und gar nicht gebrauchen konnte.
»Ha, er hat seine Männer gut im Griff«, kommentierte Hauptmann Leon aus der Perspektive eines Anführers.
Und tatsächlich, das musste Chelef eingestehen, wurden die Männer nur nach wenigen Befehlen deutlich ruhiger. Talion runzelte die Stirn.
»Bedeutet das jetzt, dass das der richtige Eingang ist? Ich meine, warum sollte da sonst eine Falle sein?«
Aber Chelef schüttelte den Kopf.
»Die Magier-Mogule waren äußerst paranoid. Sie haben häufig verschiedene Eingänge bauen lassen, von denen nur ein einziger der richtige war und alle anderen mit Fallen besetzt. Der Richtige wird selbstverständlich auch Fallen bergen, aber das heißt lange nicht, dass dies derselbige ist. Tatsächlich glaube ich es nicht. Sie haben ihn zu leicht gefunden. Das weiß auch dieser alte Ganove da unten.
Die Sonne geht auf jeden Fall fast unter.
Gut so, dann können wir bald zuschlagen. Schauen wir, was die Frauen treiben.« Die drei Männer stiegen wieder ab zu dem kleinen, versteckten Lager, das sie errichtet hatten. Ein paar wenige Zelte in einer gut verborgenen Schlucht. Aichi stand am Rand des Lagers und sortierte Ausrüstung und blickte auf, als sie die Männer sah. Beim Anblick Leons erhellte sich ihre Miene, wie Talion süffisant feststellte. Ihn selbst schien sie nicht wirklich interessant zu finden, was ihn ein wenig kränkte, weil es ihm mal wieder zeigte, dass er doch langsam alt wurde. Andererseits, das Ding war vielleicht 20 oder ein bisschen älter. Wirklich nichts für ihn. Genau genommen auch nichts für Leon, der in Wahrheit ja auch so alt war wie er. Aber der sah mitnichten so aus. Im Gegenteil, der große blonde Hühne wirkte nicht älter als Mitte 20. Aus einem der Zelte trat dann auch Shania, die sie grimmig musterte. Warum sie und die junge Matrosin mitgekommen waren auf diese Expedition, hatte Talion noch immer nicht ganz verstanden. Der Schmugglerin war nicht zu trauen. Sie hatte sie schon einmal verraten und ihnen fast das Leben gekostet. Aus seiner Perspektive war sie mehr als mitschuldig an der Katastrophe auf Maraskan. Sie hatte gesagt, sie wolle alles wieder gut machen. Aber ob er ihr wirklich trauen und glauben konnte, das hatte Talion noch nicht entschieden. Linae indes war eindeutig gewesen. Wenn die Frau mitkommen wollte, So sollte es so sein. Talions Blick verweilte nicht lange bei Shania, sondern glitt an ihr vorbei in den hinteren Teil der Schlucht, in eine kleine Höhle, hineingegraben in den roten, uralten Stein.
»Und wie sieht es aus?«
fragte Archie Leon, der bei ihr stehen blieb, während Talion weiterging. Der Weidner Krieger antwortete, aber der Streuner hörte es schon nicht mehr.
»Sie meditiert. Du störst sie nur«,
sagte Shania ungefragt zu ihm und zeigte mit ihrem linken Arm stumpf in Richtung der Höhle. Die Wunde war gut verwachsen und schien sie nicht sonderlich zu behindern, auch wenn Talion ahnte, dass es für eine Maraskanerin eine Höllenqual sein musste, keinen symmetrischen Körper zu haben. Ihre wunderschönen Tätowierungen, die ihre Arme geziert hatten, erzählten nun nicht mehr die gleichklingige Geschichte, die sie einst auf ihrem Körper abgebildet hatten. Eine Geschichte von Liebe und Verrat. Ironischerweise hatte das Holzkrabbenmonster auf Maraskan ausgerechnet den Verratteil abgebissen. So zumindest hatte sie es erklärt. Auch wenn Talion an ihrem Charakter zweifelte, Sorgen, dass sie mit nur einem Arm eine Last sein könnte, hatte er nicht. Diese Frau war auch nur mit einem Dolch äußerst gefährlich. Und ihre List und Tücke und Durchtriebenheit waren etwas, das er lieber auf der eigenen Seite wusste, wenn man ihr denn trauen könnte. Es nutzte nichts. Die Entscheidung war getroffen. Talion lief an ihr vorbei, ohne auf sie zu reagieren, und in die Höhle hinein. Die war eng und staubig und bestand nur aus einem einzigen Raum, in dem man nicht einmal aufrecht stehen konnte. In der Mitte jedoch war genug Platz für eine Person, sogar eine etwas korpulentere, um dort zu sitzen. Talions Herz machte diesen sonderbaren Sprung, den es immer machte, wenn er Mutter Linae sah. Mutter Linae. Für ihn war sie lange Zeit eher eine Schwester gewesen. Damals in Punin in den Gassen, als sie noch einen anderen Namen getragen hatte. Jahrelang hatten sie sich dann nicht gesehen. Nur gelegentlich bei einem Besuch von ihm in Balio, nachdem sie ihre Weihe erfahren hatte. Und selbst dann noch wäre es ihm unmöglich in den Sinn gekommen, dass er sich in ihrer Nähe jemals so fühlen würde. Und dann plötzlich, bevor sie auf ihre Reise nach Dragenfeld gegangen waren, da hatte er es zum ersten Mal gespürt, dieses pochende Herz. Und dann, nach all dem Schrecken und der Alterung und dem gemeinsamen Teilen eines Zaubertranks, der ihnen zumindest ein paar ihrer Jahre zurückgegeben hatte, ja, seitdem blickte er andere Frauen kaum noch an und wusste einfach nicht warum. Und das machte keinen Sinn und das machte ihn verrückt. Er hatte so viele gehabt. Alle, wie manche Barden, spotteten. Und natürlich stimmte das nicht. Aber es war auch nicht so weit von der Wahrheit weg, wie man dachte. Schöne Frauen. Prinzessinnen. Kauffrauen. Ritterinnen. Mägde. Und jede einzelne hatte er gemocht. Jede einzelne genossen. Und nicht eine geliebt. Und ausgerechnet diese übergewichtige, biersaufende, einäugige, manchmal rüde und sonst fürchterlich freundliche Frau, die sich von allen ausgerechnet der Göttin der Treue verschrieben hatte, ließ ihn hier in dieser Höhle, mitten in der Wüste Gor, erstarren.
»Ah, ihr seid wieder da. Was habt ihr entdeckt?«
fragte Linae, die während seinen Grübeleien die Augen geöffnet hatte. Das Rote schaute allerdings in eine andere Richtung, während ihr Menschliches ihn freundlich anblickte. Talion verzog das Gesicht und ließ den Nacken knacken.
Die haben schon einen Eingang gefunden, aber es gab irgendeinen Unfall oder eine Falle oder sowas. Da musst du Chele fragen, ich hab's nicht so genau verstanden. Auf jeden Fall keine Dämonen.
Ich hab was gespürt. Da ist ein Stein. Ich bin mir sicher.
Kannst du sagen, wo?
Linae wischte mit der Hand die weiße Strähne aus dem Gesicht. unter der Pyramide.
Hm. Aber den richtigen Eingang kennst du nicht, oder?
Nein, so funktioniert das nicht, dieses Auge. Es sieht nur das da, was ist, und der ungefähre Ort. Es sieht die Magie.
Hm. Verstehe. Dann müssen wir uns auf Jele verlassen. Heute Nacht schlagen wir zu.
Das Mardermal zeigte sich nur als schwache Sichel. Doch dafür funkelten die Sterne umso heller über dem Firmament. Die erkaltete Wüste jedoch lag in Dunkelheit da. 6 Gestalten schlichen langsam an einer Felsenkante entlang, am Lager der Grabräuber vorbei, in Richtung Westen. Er habe darüber nachgedacht und nun eine Idee, wo der Eingang sein könnte, hatte Chelev gesagt. Und nun wollte er diese Theorie auf die Probe stellen. Wenn man ihr vor 4 Jahren gesagt hätte, dass sie eines Tages durch die Wüste Gor schleichen würde, um uralte magische Artefakte zu finden, sie hätte die Person ausgelacht, einen Humpen Bier auf ihn getrunken und die Göttin Dravia für die Wärme ihres Herdfeuers gepriesen. Sie hätte demjenigen gesagt, dass es nichts gab, was sie weniger erstrebte als ein solches Abenteuer, dass sie zufrieden mit ihrem Leben war und eigentlich nicht mehr wollte als ein bisschen Spaß, gute Freunde und die Möglichkeit, jenen zu helfen, die es am nötigsten hatten. Doch genau hier lag das Problem, denn die, die es am nötigsten hatten, waren nicht mehr ein paar arme, verlumpte Bettler oder ein paar Kinder, die nichts zu essen hatten. Es waren alle Menschen Aventuriens. Denn der grausame Humor der Götter hatte dafür gesorgt, dass sie, die übergewichtige, trunksüchtige und gemütliche Geweihte, eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen das aufkommende Böse war. Und so kämpfte sie seit nunmehr 4 Jahren gegen einen Feind, dessen Macht sie nicht einmal erahnen konnte und der ein ums andere Mal bewies, dass sie ihm maßlos unterlegen waren.
Hier, ich glaube, hier irgendwo in dieser Gegend. Wir brauchen einen Felsen, der vielleicht etwas fehl am Platz aussieht. Da, sagte Chelif gerade und deutete in eine Richtung. Dann huschten sie genau dorthin.
Auf dem Weg war es Leon, der fragte.
Ich verstehe nicht. Also, die haben doch schon einen Eingang gefunden. Und da gibt's noch 3 weitere Seiten mit diesen Tafeln. Vielleicht sind da auch Eingänge.
Ja, sehr wahrscheinlich sogar.
Warum gehen wir da nicht zu einem von denen?
Weil ich nicht glaube, dass einer dieser Eingänge der richtige ist.
Warum nicht?
Ja, siehst du, Hauptmann, es ist so. Viele dieser Magier-Mogule hatten große Schätze. Sie hatten Paläste und manche auch Grabstätten. Tatsächlich glauben viele Leute, sie hätten Pyramiden erbaut, was völlig falsch ist. Sie haben Grabhügel und Tempel errichtet. Das hier ist, auch wenn es seltener vorkommt, ein Grabhügel.
Aha.
Chelif, du schwafelst.
Ja, ich weiß, ich sage ja nur. Ich muss es genau erklären. Also, diese Hügel, sie wurden über den Grabkammern errichtet, damit sie nicht auffallen. Man hat eine Grabkammer und dann darüber haben sie Stein gehäuft. Und deswegen... Und sie haben es deswegen so gut versteckt, weil sie nicht wollten, dass jemand ihre vielen Schätze, ihre Grabbeigaben und ihre mächtigen Zauberwerke stiehlt. Ich gehe daher davon aus, dass die offensichtlichen Eingänge keine Eingänge sind, sondern das, was wir heute Nachmittag beobachten konnten, nämlich Fallen.
Und wo ist denn der richtige Eingang?
Also da ist auf jeden Fall so ein Stein, meinte nun Talion. Der sieht fast so aus, als gehörte hierher. Gut, gut, gut. Lasst ihn uns anschauen.
Nach kurzer Zeit kamen sie an dem besagten, dunkel aufragenden Stein an.
Leon, Talion und Shania, wenn ihr so gut sein mögt.
Die drei Krieger begannen sofort, an dem Stein herumzurütteln und zu schieben, und tatsächlich war er locker. Mit etwas Kraft und gehöriger Vorsicht, weil sie versuchten, so leise wie möglich zu sein, schafften sie es tatsächlich nach einer Weile, den Felsen zur Seite zu rollen, und darunter verbarg sich eine schmale Öffnung. Linae betrachtete das enge Loch kritisch. Und wie soll ich da reinpassen?
Ach, meine Liebe, meinte Talion neckend, wir drücken und schieben ein bisschen.
Ach, sei still. Irgendwie gelingt es. Ich gehe als erstes, meinte Shania und war schon durch das Loch.
Nur mit einem Arm herabklettern zu müssen, schien für sie überhaupt keine Schwierigkeit zu sein. Sie war im Dschungel aufgewachsen und hatte viele Jahre auf dem Meer verbracht. Balance und Trittfestigkeit waren ein fester Bestandteil ihrer selbst. Talion schien alles andere als zufrieden damit zu sein, dass sie ganz alleine da unten sein würde. Holte hastig ein Seil hervor und gab das eine Ende Leon in die Hand. Das andere band er sich an den Gürtel und kletterte dann selbst frei hinab. Der Rest der Gruppe wartete im Schatten des Felsens, verborgen vor Pravaldis Lager. Dann hörten sie von unten einen Ruf.
»Gut, Linae, du kommst, halt dich am Seil fest. Ich fang dich auf, falls du rutscht.« »Ist das nicht zu eng?« »Nein, es ist nicht zu eng.«
Linae zögerte noch einen Moment. Das war wirklich nicht ihre Lieblingsdisziplin. Und ein weiterer Grund, warum sie jetzt viel lieber in einer Taverne in Balio gewesen wäre. Dort würde wirklich niemand von ihr verlangen, dass sie durch irgendwelche staubigen Schächte kroch. Sie seufzte und gab auf. Die Götter hatten entschieden und dieses Leben für sie bereitgelegt. Leon hatte mittlerweile das Seil an dem großen Felsen befestigt und half ihr nun mit seiner scheinbar grenzenlosen Körperkraft hinab in den Schacht zu gleiten. Es war schon ganz schön eng und zweimal musste der Hühne an ihren Schultern herumdrücken, damit sie überhaupt weiterkam, und dann wäre sie fast hinuntergestürzt, aber konnte sich noch irgendwie am Seil festhalten. Sie sah auch nicht wirklich was und konnte unmöglich sagen, wie weit nach unten sie eigentlich noch musste. Dann zupfte jemand an ihren Füßen.
»Lass los«, sagte der Streuner, und Linae gehorchte sofort, was sie selbst überraschte.
Sie fiel ein ganz kurzes Stück und landete dann auf den Beinen, kam trotzdem ins Straucheln und wurde dann von Talion festgehalten und abgestützt. Seine Arme umschlangen ihren Leib, und sie roch seinen verschwitzten, aber irgendwie angenehmen Körper. Fast wollte sie sich gar nicht mehr rühren, einfach hier stehen bleiben und diesen Augenblick für einen Moment
Bei Chor, jetzt geht doch zur Seite! Der alte Mann fällt euch noch auf den Kopf!
Hastig ließ Talion Linae los und sie spürte ein kurzes Bedauern, aber dann wich sie hastig an die Wand dieses Ganges, in dem sie sich befanden, zurück. Chelef plumpste vor ihr auf den Boden.
Oh, 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 oh!
Aichi folgte behende und als letztes Leon. Der Magier hatte währenddessen etwas gemurmelt und eine Lichtkugel erschien zwischen den Helden. Warmes, orangenes Licht füllte einen uralten, staubigen Gang. Er war breiter, als Linae erwartet hatte, und führte in Richtung Osten.
Sehr gut, ich denke, ich hatte recht. Wir sollten diesem Gang folgen.
»Also, ich verstehe das immer noch nicht so ganz«, fragte nun Leon. »Dieser Magier, der hat also eine Grabstätte oder so errichtet. Und dann hat er den ganzen Aufwand betrieben mit diesen ganzen Tafeln, um lauter falsche Eingänge zu kreieren? Nur um dann noch einen Gang zu bauen, der irgendwo ganz anders rauskommt, der dann der richtige ist? Was soll denn das?«
»Wie ich schon sagte, sie waren sehr paranoid, diese Magier.«
Plötzlich machte sich das almadine Auge bemerkbar und leuchtete leicht auf. Linae spürte sofort die Wärme in ihrem Schädel und noch etwas anderes. Ein Bewusstsein. Eine Erinnerung. Ein Gefühl. Zorn. allgegenwärtiger, leicht vor sich hin köchelnder Zorn. Es ist in diese Richtung. Die anderen nickten und diesmal ging Talion vor. Aufmerksam blickte er den Gang entlang, als suche er nach etwas. Eine Weile liefen sie durch den uralten rötlichen Staub, durch Spinnenweben und modrige, abgestandene Luft, als Talion plötzlich die Hand hob.
»Wartet!«
Er bückte sich, nahm einen kleinen Stein und schnipste ihn vor sich. Er wirbelte kurz durch die Luft, dann gab es ein seltsames Klacken. Klick, 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 klick. Und mehrere Pfeile schossen rechts und links nur einen halben Schritt vor ihm durch die Luft. Fallen. Und Leon ganz hinten brummte zufrieden.
»Wie immer«, Talion lachte. »Das erinnert mich an die alten Zeiten, als wir noch jung und knackig waren.«
»Hey, ich bin immer noch jung und knackig.«
Talion verzog das Gesicht und blickte zu Linai. »Es kommt nicht aufs Alter an, sondern auf die Technik.« Er zwinkerte ihr neckisch zu. Dann drehte er sich um und ging weiter. Linai seufzte und folgte. Schließlich endete der Gang abrupt in einer großen roten Wand. Die Kugel schwebte davor und leuchtete sie vollständig aus. Sie war mit 12 gravierten Platten geschmückt, die um eine 13. ungravierte Platte arrangiert waren. Linai betrachtete die Einkerbungen. Tierzeichen, die an die Tiere der Götter erinnerten, aber nicht so ganz richtig waren.
Genau wie oben. Ein Spiegel. Eine fünfte Darstellung. Interessant. Und wie kommen wir da jetzt durch? Fragte Talion, während sich Chelef nachdenklich durch den Bart strich.
Gib mir einen Moment, ich muss nachdenken. Die Zeichen der Götter, so wie man sie damals sah, leicht verändert, abgewandelt, eine frühe Interpretation. Das jedoch ist etwas anderes. Und er deutet auf die Mitte, wo kein Zeichen zu sehen ist. Die Sternenlehre. Und so ist der Rest auch das Sternenbild. Und zugleich eine Monatsfolge. Firun hier. Praius dort. Aber ein Kreis. Ein Kreis, der kein Ende kennt. Aber wo, wo, wo beginnen? Das ist die Frage, die keinen Hinweis hat.
Die anderen starrten den alten Mann ratlos an, während er vor sich hin murmelte. Dann räusperte sich Linai.
Chelef!
Es tut mir leid. Ich denke, es müsste so gehen.
Er trat vor, streckte sich ein wenig und berührte eine der oberen Platten, die er dann eindrückte. Diese bewegte sich tatsächlich und es gab ein Klacken.
Firun, sein Todesmonat. Was für ein eitler Kerl.
Na, dann ist es einfach. Und in einem Kreislauf berührte er nach und nach die anderen Platten, die sich alle eindrücken ließen, ein Klacken verursachten. Und dann, als er wieder bei Firun angekommen war, ging seine Hand in die Mitte. Er drückte, aber der Widerstand war zu schwer.
Leon, hilf mir bitte.
Der große blonde Hühne trat vor und begann mit beiden Händen gegen die unbehauene mittlere Platte zu drücken. Erst gab sie nicht einmal bei seiner Kraft nach, aber dann plötzlich ein lautes, mechanisches Klacken, hydraulische Geräusche all um sie herum und vor ihnen öffnete sich die Wand. Zuerst kam ihnen ein Schwall aus Staub entgegen, gefüllt mit noch etwas anderem, winzig kleine, harte Stückchen. Die magische Kugel schwebte durch das Tor und offenbarte eine steile Treppe, die nach oben führte. Die Stufen waren mit irgendwelchen schwarzen Stücken bedeckt. Talion ging wieder vor. Linae folgte ihm. Als sie an der ersten Stufe ankam und nach unten blickte, erkannte sie, was diese Stücke waren. Ausgetrocknete Skorpionhüllen. Talion beugte sich herunter und nahm einen in die Hand. Er zerbröselte sofort. Eine alte Falle. Längst nicht mehr intakt. Die Tiere sind einfach gestorben. Shania drückte sich an Linae vorbei zu Talion und griff selbst nach einer dieser Schalen.
Ich kenne mich mit Wüstenskorpionen nicht so aus, aber ich wäre trotzdem vorsichtig. Es könnte noch Gift in den Stacheln sein.
Alle nickten, und mit bedächtigen Schritten liefen sie langsam die Treppe hinauf. Ihre schweren Stiefel knackten die Skorpione mühelos, und neben Linais und Chelevs schweren Atemzügen waren sie das einzige Geräusch in diesem dunklen, staubigen, uralten Treppenaufgang. Schließlich kamen sie an einer weiteren Tür an, vor der zwei steinerne Statuen standen. Die anonymen Wächtergestalten hatten Augenhöhlen, die so aussahen, als hätten dort einst Rubine oder etwas Ähnliches drin gesteckt, aber jemand habe sie hinausgebrochen. Die steinerne Tür, die sie bewachten, war ebenfalls zerbrochen und ihre Trümmer lagen im dahinterliegenden Raum verteilt. Der Rest des Raumes war ebenfalls verwüstet. Zerschlagene, vermoderte Möbelstücke, mehrere zusammengebrochene Regale, morsch, mehr Staub als Holz, einige zerbrochene Vasen. Das Einzige, was wirklich erhalten geblieben war, waren die Wandmosaike. Das almadine Auge erkannte hier keine Magie, zumindest nicht oberflächlich. Der ganze Grabhügel leuchtete und der Stein, den sie suchten, war immer noch irgendwo unter ihnen. Und doch erschien es Linae, als seien sie erfüllt mit einer uralten Macht. Jedes Mosaik für sich betrachtet stellte ein Tier dar. Skorpione, Käfer, Warane, Koram-Bestien, Heuschrecken und andere Tiere der Wüste. Doch schritt man an der Wand entlang und betrachtete sie weiter, dann zerschmolzen die Tiere plötzlich zu weiteren Tieren, zu chimärenhaften Kreaturen. Und blickte man noch weiter darauf, sah man im Hintergrund plötzlich Städte und blühende Wiesenlandschaften, Hügel und Berge. Linae schüttelte sich. Irgendetwas stimmte hier nicht. Die einfachen Darstellungen hätten nicht in der Lage sein sollen, ihr so eindeutige, detailreiche Bilder in den Kopf zu setzen. Und doch war sie kaum in der Lage, fortzublicken. Im nächsten Raum wiederholten sich die Mosaike, aber Kleinigkeiten in den Tierdarstellungen waren verschoben, so dass auch die Zwischenräume sich leicht veränderten, andere Kreaturen abbildeten und der Hintergrund zeigte plötzlich zerstörte Städte, brennende Felder, Horden von Heuschrecken. Mehrere Räume durchschritten sie und Linae verlor schnell die Orientierung, wusste nicht mehr, wo sie war, blickte immer nur weiter in die hypnotischen Wandbilder, bis sie plötzlich, ganz unvermittelt, eine Gans über den Himmel ihrer Vorstellungskraft fliegen sah. War die Teil des Mosaiks? War es überhaupt eine Gans oder doch eine Chimäre, eine... wie diese vier fürchterlichen Kreaturen, denen sie schon so oft begegnet war. Sie schaute genau hin. Nein, es war eine Gans, das Tier ihrer Göttin Dravia. Und genau dieser Gedanke rief sie zurück in die Realität. Sie riss die Augen auf und sah, dass sie gerade in einem der Räume immer weiter die Wand entlang ging. Sofort blieb sie stehen und schaute sich um. Die anderen waren fort. Nein, nicht fort. Sie konnte sie hören in anderen Räumen. Linais Kopf schmerzte, ihr Mund war trocken. Noch immer sah sie die Bilder vor dem geistigen Auge. Mächtige Magier, die sich bekriegt hatten.
ein Tor zu einer fremden Sphäre. Horden von riesigen, veränderten Heuschrecken, die alles zerstörten. Ein mächtiger Feuersturm, der die Untiere verbrannte, doch das Land gleich mit. Das Auge glühte noch einmal auf und brannte die Vision fort. Keuchend taumelte die Travia-Geweihte in den nächsten Raum, wo Talion immer im Kreis an der Mosaikwand entlang lief. Sein Blick war glasig, sein Mund geöffnet, Speichel troff ihm das Kinn entlang. Hastig eilte sie zu ihm, packte ihn an der Schulter. Talion, wach auf! Aber er blickte an ihr vorbei an die Wand, und als er sich nicht mehr bewegen konnte, bewegte er eben den Kopf, um dem Lauf des Mosaiks zu folgen. Linae versuchte ihn noch einmal zu schütteln, aber es hatte keinen Sinn. Weil ihr nichts Besseres einfiel, holte sie schließlich aus und gab ihm eine saftige Ohrfeige. Das endlich weckte ihn aus seiner Trance.
Was? Wo?
Die Mosaike, sie sind eine Falle. Sie machen irgendwas mit dem Verstand. Wir müssen die anderen wecken. Talion brauchte einen Moment, aber das war das Großartige an diesem Mann. Er war sehr schnell darin zu erkennen, wann es Zeit war, Fersengeld zu geben und sich einer Situation zu entziehen. Aus wie vielen Schlafzimmerfenstern war er wohl aufgrund dieses Instinktes schon gesprungen? Fragte sich Linae völlig unangemessenerweise, während sie die anderen suchten. Auch die waren alle vom Zauber betroffen, liefen im Kreis in einzelnen Räumen oder standen einfach nur da und drehten den Kopf hin und her. Völlig gebannt von dem eigentlich unmagischen Zauber, der sie gefangen hielt. Mit kräftigen Ohrfeigen schlug Linae ihre Freunde zurück in die Gegenwart. Und nur Shania schaffte es, aufzuwachen, bevor die Hand der Frau ihre Wange berührte. Ihr gesunder Arm wehrte den Schlag ab. Sie funkelte die Geweihte erst böse an, aber dann erkannte sie sofort, was geschehen war, und nickte nur grimmig. Kurze Zeit später gab sie Aichi eine schallende Ohrfeige. Chelef befreiten sie als letztes aus diesem sonderbaren Bann. Er hatte in einem der Räume gestanden, sich immer wieder im Kreis gedreht und dabei völlig fasziniert gegrinst. Nun saß er auf einem zerstörten Möbelstück und kratzte sich den Bart.
Faszinierend, wirklich. Kein Zauber, eine optische Illusion, die Geschichte der Vergangenheit der Magier-Mogule erzählt und gleichzeitig den Betrachter in eine Starre versetzt. Jemand, der darin gefangen ist, kommt nicht mehr hinaus, verhungert. Wirklich phänomenal.
»Phänomenal finde ich das nicht gerade«, beschwerte sich Leon, »sondern ganz schön beängstigend. Was war das für eine Geschichte, die wir da gesehen haben?«
»Oh, um das. Das war die Zerstörung Algyrias, dem heutigen Gorien. Einst blühende Landschaften. Unter anderem auch wegen dem mächtigen Zauberbann, den der große Bastrabun auf es gelegt hatte, um es vor den Echsen zu beschützen. Aber die Magier-Mogule bekämpften sich. Eine Pforte, wie ihr sie schon kennengelernt habt, auf Maraskan wurde geöffnet. Eine Pforte des Erzdämons Asphaloth. Ein gewaltiger Schwarm aus veränderten Heuschrecken kam hervor und fiel über das Land her. Städte wurden zerstört, ganze Landstriche für immer vernichtet. Dann schlugen einige der Magier-Mogule zurück. Mit der Macht des elementaren Feuers brannten sie die Kreaturen vom Angesicht Aventuriens. Doch mit den Heuschrecken verbrannten sie auch das Land.
Das ist ja eine rührende Geschichte. Aber sind wir nicht hier, um irgendeinen Stein zu finden?
Fragte Shania nun ungeduldig. Linae nickte ebenfalls.
Ich glaube, es geht da lang.
Sie vermieden es nun, die Wände genauer anzuschauen und durchquerten die restlichen Räume, bis sie in einer großen, offensichtlichen Grabkammer ankamen. Die war allerdings ebenfalls verwüstet.
Tongefäße, die einst Grabbeigaben enthalten haben mussten, lagen in Scherben auf dem Boden. Kisten waren zersplittert. Und in der Mitte stand ein großer Sarkophag, der einst vielleicht reichlich geschmückt mit kostbaren Intarsien gewesen war, nun aber zerkratzt und geschändet wirkte. Der Deckel war aufgebrochen. Im Inneren lag nichts.
Grabräuber, stellte Shandia trocken fest. Schade.
Linai schnaubte. Wahrscheinlich hatte die Schmugglerin gehofft, sich selbst ein wenig bedienen zu können.
Hier ist nichts. Auch kein Stein. Wahrscheinlich haben sie ihn mitgenommen, sagte Leon.
Talion aber blickte sich zweifelnd um.
Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist...
Er ging zu einer der Tonscherben und hob sie auf.
Was meinst du? Fragte Linai, die ebenfalls enttäuscht war.
Das alles... Grabräuber, die hier reinkommen, alles zerschlagen, das Gold mitnehmen. Das macht schon Sinn, aber...
Er ging langsam zum Sarkophag und betrachtete ihn genauer.
Es wirkt nicht.
Shania vervollständigte seinen Satz.
Natürlich. Warum sollten sie jede einzelne Tonkaraffe zerstören? Die könnten für sich schon wertvoll sein. Und selbst wenn nicht, es gibt keinen Grund, sie zu zerstören.
Talia nickte. Man kann sie einfach ausschütten und stehen lassen. Außerdem haben es Grabräuber immer eilig. So gründlich alles zu zerschlagen, macht einfach keinen Sinn. Auch Leon war nun an den Sarkophag getreten und blickte hinein. Er betrachtete den Boden eine ganze Weile. Dann stieg er plötzlich hinein, betrachtete den mit Asche bedeckten Stein. Da waren auch einige Knochensplitter darunter. Schließlich fand er offensichtlich, was er suchte, und zog. Klack! Eine Klappe schwang auf. Darunter befand sich ein tiefer Schacht.
Ha! Ihr hattet recht.
Chelef war ebenfalls herangetreten und schaute fasziniert runter.
Ein weiterer Geheimgang. Faszinierend. Dieser Magier-Mongul war wirklich äußerst paranoid.
Lasst uns runterklettern. Einer nach dem anderen.
Unten wartete ein weiterer Gang, der schräg abwärts führte, in Serpentinen. Vorsichtig gingen sie voran. Erneut wies die Lichtkugel den Weg. Talion war vorne. Und dieses Mal, vielleicht weil er leicht abgelenkt war, wäre er fast hineingetappt. Shania sprang vor und packte ihn an der Schulter. Sein Fuß schwebte über einer Bodenplatte und er schaute herab. Er trat zurück, ging in die Hocke, streckte die Hand aus und drückte die Platte nach unten. Eine Fallgrube öffnete sich vor ihnen. Unten sah man Speere herausragen. Die Knochen zweier Skelette lagen zwischen den scharfen Spitzen. Die Grube war jedoch nicht groß und so konnten sie hinüberspringen. Linai schaffte es selbst und Chelef kletterte auf Leons Rücken. Schließlich endete der Gang an einer Tür mit Schießscharten. Erst vermuteten sie eine weitere Falle, aber da war nichts und sie konnten einfach hindurch. Der nächste Raum war der erste, der nicht zerstört war. Ein viereckiger Raum mit Nischen, in denen Statuen standen. Krieger in altptolemitischer Kleidung mit steinernen Waffen, die starr in die Mitte starrten. In dieser Mitte lag eine Gestalt. Linai dachte, es handelte sich um einen Menschen und wollte zu ihm eilen. Vielleicht war es einer der Arbeiter, der hier irgendwie hierher gekommen war. Vielleicht war er verletzt. Aber kaum hatte sie die Schwelle überschritten, bewegte sich die Gestalt. Zackig, eckig, aber schnell. Sie war plötzlich auf den Beinen und hatte einen Speer in der Hand. Und jetzt sah Linai, dass es kein Mensch war. Oder zumindest nicht mehr. sondern eine Mumie in verrotteten Binden, in bronzener, angelaufener Rüstung. Und sie griff augenblicklich an, war nicht in der Lage, ihre Bratpfanne zu greifen und konnte den Stoß unmöglich abwehren. Ein Schrei entfleuchte ihr, und dann war Talion vor ihr und lenkte den Speerstoß ab. Die Kreatur gab ein trockenes Husten von sich und stach noch einmal zu. Leon packte Linae indes von hinten und zog sie rückwärts. Talion kämpfte mit der Mumie. Sie war schnell, aber ungelenk. Ihre Stöße waren nicht präzise und ein Meister der Fechtkunst wie Talion hatte keinerlei Mühe, ihnen auszuweichen. Immer wieder stach er nun selbst zu, aber hier lag das Problem. Der dünne, elegante Degen drang mühelos durch die Binden und das darunterliegende, vertrocknete Fleisch hindurch, aber es verursachte praktisch keinen Schaden. Man hörte bei jedem Stich nur ein knisterndes Geräusch, wie als würde jemand Pergament durchstechen. Beim dritten Versuch blieb die Waffe kurz stecken und das Geschöpf schaffte es, Talion eine Kopfnuss zu verpassen. Er taumelte rückwärts. Shania wollte hinzukommen, aber Leon war schneller.
»Lass mich mal!«
Er schwang seine große Axt ein einziges Mal und teilte den verrotteten Soldaten der Länge nach. Die beiden Körperhälften zerfielen zu Staub.
»Das war interessant«, sagte Aichi, die ganze Zeit eher still gewesen war und beobachtet hatte. Der Kampf jedoch schien sie fasziniert zu haben.
»In der Tat, das war eine Wächtermumie«, erklärte Chelef überflüssigerweise. Linai blickte erst zu den Statuen in den Nischen und dann zu der Tür auf der anderen Seite.
»Schnell weiter, nicht bevor die auch noch aufwachen.«
Chelef überlegte kurz, ob das eine Möglichkeit war, dann nickte er hastig.
Gute Idee.
»Halt«, sagte nun Aichi und deutete auf die Lumpen am Boden, die von der Mumie übrig geblieben waren. Sie bückte sich und kramte in ihnen herum. Dann holte sie plötzlich einen Saphir hervor, der grün im Schein des Kugelzaubers leuchtete. Plötzlich stand Shania neben ihr und glaubte ihr den Edelstein mit ihrer intakten Hand aus den Fingern.
»Den nehme ich an mich«,
beschloss sie und wollte ihn schon einstecken, als Chelef sagte,
»Darf ich mal sehen?«
Er kam langsam und behäbig auf die Frauen zu und für einen Moment dachte Linai, Shania würde ihm den Edelstein verweigern. Ihr Gesicht zeigte deutlichen Widerwillen. Aber dann seufzte sie und hielt ihm das Kleinod entgegen. Er betrachtete es eine Weile und murmelte unverständliche Dinge. Er schaute mehrfach zur Tür auf der anderen Seite, die verschlossen war. Schließlich ging er mit dem Stein auf die Tür zu, suchte nach einer bestimmten Stelle. Linai war ihm automatisch gefolgt. Dann lächelte der Mann, weil er eine kleine Kuhle gefunden hatte, die in der Mitte der Tür angebracht war und die man nur bei näherer Betrachtung überhaupt bemerkte. Er hob den Stein davor, sprach ein paar Worte in einer Sprache, die Linai nicht verstand, und berührte dann die Kuhle mit der Spitze des Edelsteins. Es gab ein sonderbares Geräusch und die Kuhle verformte sich, glitt nach innen, machte mehr Raum und Chelef konnte den Stein einpassen. Dann gab es einen sonderbaren Klang, sphärisch, fern, nicht von dieser Welt. Und um den Edelstein begann in grüner Farbe ein Zauberzeichen zu leuchten, das sich langsam über die ganze Tür ausbreitete.
»Wir sollten zurücktreten«, sagte Chelef und hastete mehrere Schritte rückwärts, zog Lina ihm mit sich.
Die anderen hatten so oder so Abstand gehalten und schauten interessiert. Im nächsten Moment brach die Tür in mehrere Teile und ein starker Luftzug wehte durch die Kammer. Im Raum dahinter hörte man vielzählige, knisternde Geräusche und einen Moment später wehte ihnen ein Schwall aus winzig kleinen Stücken von irgendetwas sehr, sehr Trockenem entgegen. Linai konnte erst nicht benennen, was es war, aber Chelefs Gesicht zeigte pures Entsetzen. Er stürmte in den Raum hinein.
»Nein, nein, bei den Göttern, nein!«
Die anderen folgten ihm hastig, zogen ihre Waffen in der Erwartung, einem Feind gegenüberzustehen. Was sie stattdessen vorfanden, war ein Raum voller steinerner Regale an den Wänden und einem großen steinernen Schreibtisch in der Mitte. An Decke, Wänden und Boden fanden sich außerdem Reliefs, aber diesmal keine, die sonderbare Tiermuster zeigten, sondern Schriftzeichen in einer Sprache, die keiner der Helden, Chelev ausgenommen, verstehen konnte. Das Eindrücklichste und genau das, was Chelev so entsetzte, waren die überall in der Luft umherwirbelnden, winzigen Papyrusstückchen. Die, so konnte Lina ihr jetzt erkennen, von den Papyrusrollen stammten, die sich um sie herum auf den Regalen langsam auflösten.
»Nein, nein! All dieses Wissen! All dieses Wissen!«
Chelev lief herum und versuchte, irgendwie zu verhindern, dass die Luft, die in den uralten, versiegelten Raum eingedrungen war, die kostbaren Schriftstücke einfach zersetzte. Er begann schon, einen Zauber zu sprechen, erkannte dann aber wohl selbst, dass es hoffnungslos war. Ein Moment stand er da, unschlüssig. Dann atmete er tief durch und begann jene Schriftrollen zu betrachten, die noch nicht zerfallen waren. Die anderen standen unschlüssig im Raum. Talion hatte den Blick auf die Tür im Hintergrund gerichtet, die aussah wie eine Kryptatür und sehr wahrscheinlich zur Grabkammer führte. Sie war reich verziert, aus schwerem roten Stein gehauen, voller eingemeißelter Darstellungen immer desselben Mannes. Sie zeigten ganz offensichtlich dessen Leben, wie er studiert hatte, wie er Magie gewirkt hatte, wie er gegen seine Feinde gekämpft hatte. Lina E. trat an Chelev heran, der gerade eine Schrift ausrollte. Ein Blick über seine Schulter sagte ihr, dass sie unmöglich lesen konnte, was dort stand. Sie konnte nicht einmal die Zeichen benennen, die sie dort sah.
Chelev, was ist es?«
»Aufzeichnungen dieses Mannes. Oh, wie viel zerstört wurde. All dieses Wissen.
Aber über was?«
»Über sein Hauptstudiengebiet, über Bastrabun und dessen Bann.«
Lina E. horchte auf. Diese zwei Worte waren der Grund, warum sie überhaupt in die Wüste gereist war. Sie wusste alles nur sehr grob, aber Bastrabun war ein König und ein mächtiger Magier gewesen, der gegen die Echsen vor langer Zeit gekämpft hatte. Und er hatte dieses Land, Gorien, das Ptolemidenreich, das früher anders gehießen hatte, mit einem komplizierten Netzwerk aus Kraftlinien und Zaubern versehen, um eine Invasion der Echsen zu verhindern. Sein Bann galt als eines der mächtigsten und kompliziertesten Rituale, die je erschaffen worden waren. Und er war das ultimative Mittel gegen einen übermächtigen, skrupellosen Feind, der versuchte, einen ganzen Kontinent zu überrennen. Mit anderen Worten, die perfekte Waffe gegen Borbarad.
Steht da irgendetwas, was wir noch nicht wissen?
Dafür müsste ich es genauer studieren. In all diesen Fetzen hier hätte es ganz bestimmt etwas gegeben, aber ich werde alles mitnehmen, was ich greifen kann.
Können wir jetzt endlich weiter oder vertrödeln wir noch mehr Zeit?
Diese Leute da draußen werden irgendwann merken, dass wir hier sind. Und dann kommen sie und in diesen engen Gängen wird das alles ganz schön hässlich werden, meinte Leon, der sich an der Tür positioniert hatte.
Talion, der bei ihm stand, nickte. Shanya indes war selbst damit beschäftigt, sich in dem Raum voller uralter, zerfetzter Schriftrollen umzusehen. Aichi stand am Ausgang, ein wenig nervös, und schaute immer wieder in den Raum mit den Statuen. Lina E. wunderte sich nicht zum ersten Mal, dass diese junge Frau überhaupt bei ihnen geblieben war. Shanya, so fühlte sie, hatte noch eine wichtige Rolle zu erfüllen. Aber dieses Kind... Für sie musste sich das alles, wie für den jungen Peldor auch, einfach übergroß und unbegreiflich anfühlen. War es die Treue zu ihrer Kommandantin? Das Gefühl, bei einer bedeutenden Sache teilnehmen zu können? Oder etwas ganz anderes? Die Dravia-Geweihte wusste es nicht.
Aber die Herren, was für ein Gelehrter wäre ich denn, wenn ich diesen Augenblick verstreichen lassen würde und all diese Schätze. Sie könnten uns in unserem Kampf gegen das Böse noch sehr wohl helfen.
Das mag ja sein, drängte nun Talion. Aber wir sind wegen diesem Mondstein oder wie es heißt da, oder nicht? Und der ist nicht hier, sondern wenn, dann in seinem Sarkophag.
Linae musste dem Streuner recht geben. All dieses Wissen war sicherlich wertvoll, aber ihre Reise hatte ein bestimmtes Ziel, und zwar so viele dieser uralten, magiegeladenen Mondsteine zu finden, wie nur irgendwie möglich. Bastrabun hatte sie vor langer Zeit verwendet als Kernstücke seines magischen Schutzwalls, und sie waren seitdem in alle Winde verstreut. Je mehr sie fanden, umso schneller würde es Chelef, Salandrian, Bosperigian und den Magiern von Kunchum gelingen, einen ähnlichen Wall zu errichten. Und den konnten sie sehr gut gebrauchen, denn es gab Hinweise in Prophezeiungen und aus Spionageberichten, dass Borbarat etwas Großes plante. Vor nicht allzu langer Zeit war ein wichtiges magisches Werk gestohlen worden, das es ermöglichte, ein weiteres Höllentor zu öffnen und fürchterliche Chimärenkreaturen in diese Welt zu lassen. Zwei dieser Steine hatten sie schon. Und hier, ganz nah, direkt vor sich, das spürte das Almadine-Auge, befand sich ein dritter.
Chelef schien es nun auch einzusehen,
griff aber hastig so viele Schriftrollen, wie er tragen konnte.
»Nun gut, ich schaue mir die Tür an.«
Auch diese war magisch versiegelt und es benötigte nur einige wenige Zaubersprüche, dann öffnete sie sich langsam. Das Innere war zu Linaes Überraschung keine klassische Grabkammer, sondern eher eine großräumige Halle, die wie ein privater Wohn- und Schlafraum eingerichtet war, mit Möbeln und Wandgemälden eines prächtigen Herrenhauses. Wände und Säulen bestanden aus Marmor und Jade. Die Decke war dunkel und imitierte den sternenvollen Nachthimmel. Der Boden bestand aus Marmor und einem großen, ausschweifenden Skorpionenmosaik. Auf den ersten Blick schien es aus kleinen, dunklen Steinchen zu bestehen, dann aber erkannte die Geweihte mit Entsetzen, dass es stattdessen abertausende blattgedrückte, kleinere Skorpione, Käfer, Schaben und Heuschrecken waren. Einen Sarkophag suchte man vergeblich. Stattdessen stand im Zentrum der Räumlichkeit ein großer marmorner Divan, auf dem die Leiche des Magiermoguls lag. Sie war in ein kostbares Gewand gehüllt und mit Geschmeiden verziert. Der Leichnam war unverändert erhalten, doch die Haut war durch irgendeine magische Prozedur in schneeweißen Alabaster verwandelt. Auf drei niedrigeren Divanen um ihn herum lagen je eine wunderschöne, nackte Konkubine, alle in rosafarbenen Marmor verwandelt. Dieses Bild gehörte zu den schönsten und verstörendsten Dingen, die sie jemals gesehen hatte. Und das hieß seit einigen Jahren durchaus etwas.
»Bei den Zwillingen, was ist denn das für eine gottlose Abartigkeit?«
Linae wusste nicht viel über den Zwillingsglauben der Maraskaner, aber dass den Körper eines Menschen zu versteinern und ewig zu erhalten, für eine Frau, die glaubte, dass man immer wieder geboren wurde, kaum zu ertragen war, konnte sie leicht begreifen. Leon pfiff beeindruckt durch die Zähne und schritt die Reihe der Konkubinen ein wenig zu langsam entlang. Talion und Chelef schotten sich im Rest des Raumes um, während sich Aichi die Decke interessiert anschaute. Sie zeigte nach oben.
»Edelsteine! Die Sterne sind Edelsteine!«
Shania blickte hastig von den Statuen auf, und ihr Entsetzen verwandelte sich in ein Lächeln.
Die Sache könnte sich doch noch lohnen.
Talion und Chelef waren indes damit beschäftigt, sich die zahlreichen Beistelltischchen und Kommoden anzuschauen, auf denen unzählige Wertsachen lagen. Geschmeide, Zierdolche, kostbare Stoffe.
alles Grabbeigaben, wie Linai vermutete. In diesem Moment meldete sich das Almadiner Auge und ruckte in eine bestimmte Richtung, nämlich zum Leichnam selbst. In dessen marmornen Händen prangte eine elfenbeinerne Schatulle, die Linai magisch anzog.
Da! In seinen Händen! Der Stein, ich bin mir sicher!
Leon war am nächsten dran und trat an den Divan heran. Er nahm die Schatulle und öffnete sie. Und tatsächlich, dort lag der Mondstein auf einem samtenen Kissen. Er war faustgroß, rund, weiß, glasig glänzend und mit zahlreichen linsengroßen Zauberglyphen versehen. Linai konnte die magische Kraft in ihm spüren. Er war einer von 12 Grundbausteinen für die schwarzen, mächtigen Obelisken, die Basbaronen im ganzen Land aufgestellt hatten, als Grundlage für seinen Schutzschirm. Dieser hatte noch aus vielen anderen Elementen bestanden, aber die Obelisken mit den Steinen im Kern waren unerlässliche Kraftquellen gewesen. Heutzutage wussten die wenigsten von ihnen und würden, wenn sie zufällig einen fänden, ihn nur für einen kostbaren Schmuck halten. Das machte die Suche auch so schwierig. Sie konnten sich praktisch überall befinden. Nur Chelifs tiefes Wissen über die Magier-Mogule und ihre Fähigkeit, die Steine zu spüren, hatten sie überhaupt hierher geführt. Leons Hand wanderte zu dem Stein, aber er verharrte kurz davor.
»Was passiert, wenn ich ihn wegnehme? Gibt's dann irgendeinen Fluch?«
Chelif blickte zu dem Krieger, sprach einen Zauber auf den Stein und schüttelte dann den Kopf.
»Nein, ich denke, du kannst ihn nehmen. Der ganze Raum ist voller Magie. Es ist nicht so ganz klar, von wo sie kommt. Hier ist etwas Sonderbares im Gange, aber der Stein sollte keine Falle in sich tragen.«
Auch Linai atmete hörbar aus. Linai atmete hörbar aus. Eine Falle hätte sie an diesem Punkt wirklich nicht mehr gewundert. Leon nickte und griff den Stein. Nichts geschah. Er nickte nochmal zufrieden, brummte und steckte ihn ein.
»Noch ein bisschen höher!«
rief Shania laut, die mittlerweile auf Aichis Schulter stand und mit ihrem Dolch einen der Edelsteine aus der Decke zu pulen versuchte. Talion betrachtete die beiden kritisch. »Muss denn das sein?« Shania schaute zu ihm herab. Ihr Blick war abfällig.
»Es muss nicht sein, aber es ist eine nette Nebeneinkunft. Ich dachte, du bist ein Meisterdieb.«
»Ich bin kein Dieb, ich bin ein Glücksritter, das ist etwas anderes. Ich stehle Herzen, keine Edelsteine.« Chilif hatte indes ein leeres Pergament hervorgeholt und war damit beschäftigt, das Sternenbild am Himmel abzumalen. Mit einem Mal bekam Linai ein ganz sonderbares Gefühl und wieder meldete sich das Almadiner Auge, glühte auf, schaute nach unten, sah etwas, das vorher niemand gesehen hatte. Während es seine Macht entfaltete, spürte die Geweihte zwei Dinge. Zum einen diesen Zorn, der in dem Auge schlummerte, zum anderen die Lebenskraft, die aus ihr wich, aus der das Auge seine Kraft zog. Ihr wurde leicht schwindlig, aber dann sah sie es. Das Skorpionmosaik, das gar keines war, sondern eine Statue, die in den Boden eingelassen war, begann zu erwachen.
Chelif, schau mal da! Warte, meine Liebe, ich muss noch diese Konstellation, ich denk, sie hilft uns, einige ältere Karten zu verstehen. Chelif, schau mal! Ja, nur noch diese... Chelif, der Skorpion!
In diesem Moment barst der Marmor unter ihren Füßen und ein riesiger Skorpion, geformt aus vielen kleinen schwarzen Chitinplatten, erhob sich langsam, aber final. Der Boden unter den äußeren Divanen der Frauen bekam Risse, hob sich. Eine der Frauen rutschte herab und zersprang. Rosa Marmorbrocken schlitterten über den zerbrechenden Boden. Die Helden waren auseinandergestoben, drückten sich an die Wände, während das riesige Ungetüm sich weiter aus dem Boden schälte. Sein Skorpionschwanz schnellte in die Höhe, streckte sich beinahe bis zur Decke. Linai duckte sich hinter eine Kommode und versuchte, die Situation zu begreifen. Sie selbst war links von dem Ungetüm und der Weg zur Tür war möglich, aber sehr riskant. Wenn es sie bemerkte, und das war bei ihrer Körperfülle sehr wahrscheinlich, würde der Stachel zuschlagen. Er konnte praktisch jeden hier im Raum erreichen. Und wenn dieses Wesen nur halb so schnell war wie ein normaler Skorpion, war sie auf der Flucht chancenlos. Aichi und Shanya indes waren nah genug an der Tür, um eine echte Chance zu haben. Beide waren außerdem äußerst flink. Sie würden fliehen können. Leon hatte überhaupt keine Chance, denn er war auf der gegenüberliegenden Seite der Tür, direkt bei dem Leichnam des Magiermoguls. Talion und Chelef waren Linai gegenüber auf der anderen Seite des Skorpions. Auch für sie war es sehr riskant und Chelef war schlicht und einfach zu langsam, um zu fliehen. Sie würden also kämpfen müssen. Zu diesem Schluss war Leon offensichtlich auch gekommen und beschloss, bevor sich das Untier ganz herausgegraben hatte, zuzuschlagen. Mit einem Schrei sprang er über den Leichnam und über die Trümmer der Konkubine, schwang seine Axt und rammte sie in eines der zusammengepuzzelten Beine des Golems. Seine Absicht war offensichtlich, es abzuhacken, und seine Kraft hätte sicherlich ausgereicht, aber dies war kein wirklicher Riesenskorpion mit einem harten Chitin, der brechen und zerbersten konnte, sondern er war zusammengesetzt aus vielen kleinen Schuppenstücken, die wiederum in Wahrheit blattgedrückte Insekten waren. Und die fielen einfach ab, als er zuschlug, lösten sich vom Bein wie Schuppen von einem Fisch und die Wucht des Schlages ging ins Leere. Da war nun ein Loch im Skorpion, aber es war nicht groß genug, damit das Wesen seinen Halt verlor und nun galt seine ganze Aufmerksamkeit Leon. Eine seiner Scheren schnellte vor und traf den Krieger an der Brust. Der Aufprall sorgte zwar auch dafür, dass sich weitere Skorpionteile lösten, aber er traf den Krieger auch mit großer Wucht und schleuderte ihn gegen den marmornen Divan. Der Magiermogul über ihm wackelte. Der Stachel zielte in Leons Richtung. Linai griff panisch nach ihrer Pfanne, überlegte schon, wie sie das Wesen ablenken könnte, aber da hörte sie einen Schrei. Es war Aichi, die von hinten auf den Skorpion zustürmte, zwei Dolche hoch erhoben. Bevor das Wesen reagieren konnte, rammte sie die Waffen in den Ansatz seines Stachelschwanzes und riss sie dann auseinander, um so viele Schuppen wie möglich abzureißen. Insektenteile spritzten in alle Richtungen. Der Stachel, der gerade nach vorne hatte zucken wollen, knickte leicht ein und Leon gelang es, hinter den Divan in Deckung zu springen, bevor ein weiteres Bein nach ihm treten konnte. Nun aber geschah etwas, das Linai zutiefst entsetzte. Die abgerissenen Teile des Untiers, die überall verstreut auf dem Boden lagen, wurden mit einem Mal zum Leben erweckt. Heuschrecken, Skorpione, Käfer richteten sich auf und sprangen wieder genau an jene Stellen, an denen sie vorher die Haut des Skorpions gebildet hatten. Da rief plötzlich Chelef.
»Ihr könnt ihn nicht mit normalen Waffen verletzen. Schaut unter seinen Thorax. Da ist ein Blättchen, ein Glyphentäfelchen. Wenn ihr es zerstört, fällt der Golem in seine Bestandteile zusammen.«
Linai linste hinter ihrer Deckung hervor und schaute unter den Leib des Wesens und tatsächlich, dort war eine Tafel angebracht. Sie schimmerte bronzen. Bevor jedoch irgendjemand etwas tun konnte, hatte sich der Skorpion umgedreht und suchte nun nach Aichi, die völlig offen und ohne Deckung vor ihm stand. Sie versuchte, zur Seite zu springen, aber da ruckte der Kopf des Ungeheuers vor und die Mandibeln bohrten sich in ihr Bein. Sie schrie auf, Blut spritzte. Shanya hinter ihr schrie ebenfalls, rannte los, sprang auf den Rücken der jungen verletzten Frau und rammte ihren Dolch mit der einen Hand, die sie noch hatte, genau in eines der Augen des Ungeheuers. Doch auch dieses waren nur mehrere Insekten, die zusammengefügt waren. Und so ging der Stoß praktisch ins Leere und die Schmugglerin hing nun an dem Kopf des Wesens, das sich schüttelte und Shanya mit Wucht gegen die Decke schleuderte. Man hörte ein heftiges Knacken und die Frau fiel bewusstlos wieder zu Boden.
Der Skorpion machte sich bereit, seinen Stachel in sie hineinzubohren, als von der Seite Talion vorsprang. Mit einer Geschwindigkeit, die seinesgleichen suchte, schlitterte er unter dem Leib des Unwesens hindurch. Etwas blitzte auf. Sein Degen wahrscheinlich. Linai konnte nicht einmal seiner Handbewegung folgen. Es gab ein lautes Peitschgeräusch, Knacken. Und dann schlitterte Talion praktisch auf sie zu und in ihre Kommode hinein. Linai schrie auf. Das Holz brach und der Mann rutschte ihr in die Arme. Im Hintergrund aber gab es ein lautes zischendes Geräusch, ein vielfaches Knacken, als würden Körner zerplatzen. Und dann spritzten abertausende Chitinpanzer in alle Richtungen. Eine Heuschrecke klatschte Linai direkt gegen die Wange und sie schrie entsetzt auf. Sie griff nach dem, was gerade am nächsten war, und umarmte es reflexhaft. Und das war eben Talion.
Du zerdrückst mich. Entschuldigung.
Hat's geklappt? Fragte er und drehte sich um. Sein Federhut hatte sich ein wenig verschoben, aber er saß noch. Der Anblick, der sich ihnen bot, war indes einer, den man nur einmal im Leben zu Gesicht bekam. Der ganze Boden sowie die Divane mit den Leichen waren mit Chitin-Tieren bedeckt. Praktisch jedes Möbelstück war zerschlagen und aus dem Meer aus Käfern ragte der rosane Marmorkopf einer Frau hervor. Linai schluckte schwer und starrte den 2000 Jahre lang toten Kopf entsetzt an. Dann hörte sie ein Ächzen, wo Shania gerade stöhnend erwachte und Aichi, halb von Käfern begraben, ihr blutendes Bein zudrückte. Hastig sprang Linai auf, um den Frauen zu helfen. Der Nachteil daran, dass weder Bosporidgian noch Salandrion mitgekommen waren, war, dass sie keinen Heilmagier bei sich hatten. Der Akademiker Chelev hatte es nie für nötig befunden, sich diese Kunst beizubringen, da er es eigentlich nie vorgesehen hatte, auf Abenteuerfahrt zu gehen, schon gar nicht in diesem hohen Alter. Aber die Machenschaften Borbarats machten vor niemandem Halt. Auch nicht vor Chelev ibn Yasaffar. Deswegen hatten sie vor der Reise einige Heiltränke besorgt. Shania hatte einen eigenen dabei und trank ihn gerade eilig. Das schmerzverzerrte Gesicht löste sich mit jedem Schluck ein wenig und man hörte in ihrem Körper Knackgeräusche, über die Linai lieber nicht so sehr nachdenken wollte. »Wie tief ist die Wunde?« fragte sie daher an die Matrosin gewandt. Und Aichi schaute sie schmerzverzerrt an.
»Nicht so schlimm, ich komm schon. Blödsinn, zeig mal.«
Sie versorgte sich, Aichi und die Wunde mit Alkohol. Die Junge bekam einen Schluck aus ihrem Flachmann. Shania schaute missbilligend zu, dann reinigte sie die Wunde und verband sie. Der Trank, den sie der Frau dann gab, würde besser wirken, wenn die Wunde versorgt war. Diese Tränke waren machtvoll, sie heilten einen Menschen aber oft nicht völlig. Das magische Feld Deres, so sagte es stets Bosporidgian, würde dann sein Übriges tun. Linai jedoch glaubte, dass auch die Götter etwas damit zu tun hatten. Hauptmann Leon hatte sich indes auch aufgerichtet, und ignorierte Talion, der ihm ebenfalls einen Zaubertrank anbot.
»Blödsinn wegen dem Kratzer. Da haben wir schon bedeutend Schlimmeres erlebt. Und zwar hier in dieser verdammten Wüste, weißt du noch?«
Talion nickte. »Das werde ich ganz bestimmt nie vergessen. Vor allem, weil wir diesen verrückten Liskum dann später noch einmal getroffen haben.« Als er das sagte, zog sich in Linai etwas zusammen. Die Erinnerung an den Tag, da sie Liskum von Fasar im Limbus begegnet war, hatte sich so tief in ihren Verstand eingebrannt. Doch eigentlich war es gar nicht Liskum gewesen. Den hatte es zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr wirklich gegeben. In Wahrheit hatte sie damals zum allerersten Mal Borbarat gegenübergestanden.
»Okay, wenn jetzt alle versorgt sind, können wir dann raus aus diesem verdammten Höllenloch?«
fragte Shania, und alle nickten eifrig.
Ja, einen Moment, ich will noch schauen, ob es ein paar Schrift...
Wir gehen jetzt!
Einverstanden. Leon hatte indes den Raum durchquert und kam bei Aichi und Linai an. Er schaute die junge Frau an. Seine Hand ruhte auf ihrer Schulter. Die Geweihte konnte das Blut förmlich in die Wangen des Mädchens rauschen sehen.
Geht es dir gut? Du hast mich gerettet. Diesen Stachel hätte ich nicht überlebt.
Kein Problem, ich... Wenn du rumturteln kannst, kannst du auch laufen. Los, wir gehen.
Shania schaute Leon kurz böse an und zog dann Aichi mit sich. Talion und Linai wechselten einen Blick und folgten dann auch. Chelef Ibn Yasaffa war glücklich. Sehr erschöpft, zu Tode verängstigt, aber glücklich. Was er eben erlebt hatte, was er gesehen hatte, waren Geheimnisse und Erkenntnisse, die tausende von Jahren alt waren und seine Vorstellung vom Leben der Magier-Mogule nicht auf den Kopf stellte, aber um vieles erweiterte. Allein der Granitzauber, den der Mann wahrscheinlich im Augenblick seines Todes auf sich und seine Geliebten gesprochen hatte, die aufwendige Vertuschung seines eigentlichen Grabes, die den Geist auf nicht magische Weise und beinahe unerklärlich verwirrenden Mosaike, die Chimärenbesessenheit der Mongole und selbstverständlich der faszinierende Insektengolem. Er hatte von solchen mächtigen Zaubern gehört, aber noch nie einen gesehen. Vielleicht war er der einzige lebende, gelehrte Magier, der das von sich behaupten konnte. Wer hätte gedacht, dass der alte Knochen, der von seiner Tochter aus seiner eigenen Akademie gejagt worden war, noch solche Abenteuer erleben würde? Und das Beste, sie hatten den Mondstein gefunden. Jetzt waren es 3. Und er war sicher, dass Bravaldi mindestens 2 weitere besaß. 5 befanden sich also in greifbarer Nähe. Das würde noch nicht reichen, den Band zu erschaffen, aber es würde helfen. Und es würde Jahre an Arbeit ersparen. Denn er fürchtete, Jahre hatten sie nicht mehr. Während er grübelte, lief die Gruppe langsam zurück. Es gab keinen zweiten Ausgang. Deswegen mussten sie den ganzen Weg, den sie gekommen waren, noch einmal gehen. Der Aufstieg war diesmal besonders schwer für Chelef. Seine alten Knochen waren für solche Abenteuer schlicht und einfach nicht gemacht. Talion, der das wohl bemerkt hatte, lief plötzlich neben ihm und stützte ihn ein wenig. »Wo gehen wir als nächstes hin, Chelef? Haben wir eine Spur?« Der Alte dachte nach. Eine wirkliche Spur hatten sie momentan nicht. Vielleicht mochten sich in den Schriftrollen, die er gerettet hatte, etwas finden. Wenn der Magier-Mogul einen Stein gehabt hatte, wusste er vielleicht auch um den Verbleib der anderen. Allerdings war diese Spur dann äußerst dünn, denn das Wissen des Moguls war fast 2000 Jahre alt. Das Problem war schlicht, dass die Steine überall sein konnten. Und es gab nicht einmal eine Garantie, dass sie sich überhaupt noch in Gorien befanden. Wenn sie Pech hatten, mochten sie in ganz Aventurien verteilt sein. Dass sie diesen hier entdeckt hatten, lag vor allem am Almadinenauge. Und wie Privaldi auf seine Spur gekommen war, das wusste Chelef nun wirklich nicht zu sagen. Auch er musste geheime Methoden zur Verfügung haben. Warum der Schatzjäger überhaupt nach den Steinen suchte, war ein Rätsel. Was mochte er mit ihnen vorhaben? Er war kein Magier und hatte, soweit Chelef wusste, auch nichts mit Borbarat zu tun. Chelef,
es tut mir leid, ich war in Gedanken. Es gibt da noch einen Hinweis, den ich habe. Aber es ist eine dünne Spur und ich denke, sie wird nicht sehr fruchtbar sein.
Talion schaute ihn zweifelnd an. Der Mann konnte Menschen sehr gut lesen und ahnte wahrscheinlich, dass Chelef etwas Entscheidendes zurückhielt. Die Wahrheit war nämlich, der Hinweis, den er hatte, würde sie an einen Ort führen, an den der alte Magier unter keinen Umständen zurückkommen wollte. Talion schien etwas Ähnliches zu ahnen und fragte nicht weiter. Stattdessen sagte er, »Dieser Zauber, dieses Ritual, das wir errichten wollen, wird es Borbarats Armee, wenn sie denn auf das Festland kommt,
abhalten. Chelev schüttelte sofort den Kopf.
Nein, nichts und niemand vermag das, auch kein Zauberbann. Wir werden Borbarat bekämpfen müssen, aber es gibt eine Prophezeiung, eine schreckliche Plage, gewaltige Heuschrecken und wahrscheinlich weitere Chimärenkreaturen, die ein zweites Mal über das Ptolemidenreich herfallen werden. Das können wir vielleicht verhindern und so die Kräfte Aventuriens zumindest ein wenig schonen, um dann, wenn der fürchterliche Tag schließlich kommen wird, Borbarat abzuwehren.
Maraskan ist verloren, nicht wahr?
Ich fürchte ja.
Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ihr habt gekämpft, so gut ihr konntet. Aber die Kräfte, gegen die ihr standet, sie waren zu gewaltig. Dort im Perlenmeer braut sich etwas zusammen. Ich fühle es. Etwas Schreckliches kommt auf uns zu und wir sollten vorbereitet sein.
Ah, fast da, rief Leon ein gutes Stück weiter vorne.
Chelev hatte gar nicht bemerkt, wie sie durch den ganzen Tempel und die Treppe voller knirschender Skorpione zurück zum ursprünglichen Eingang gelaufen waren. Talions Stütze war wirksamer gewesen, als er gedacht hatte.
»Los, Leute, ich mach Räuberleiter«, sagte Leon fröhlich, und Shania, die bei ihm stand, schaute ihn nur pikiert an.
»Ich brauch deine Räuberleiter nicht.«
»Sicher? Mit deiner einen Hand?«
»Ich würde wahrscheinlich nur mit meinen Füßen und meinem Gebiss schneller da hochkommen als du, Riesenbaby.«
»Hm«, sagte er und trat einen Schritt weg von dem Seil, um sie hinaufklettern zu lassen. Zu Talion, der gerade ankam, sagte er, »Ganz schön würzig, dieses Gericht.« Der Streuner lachte. »Aber dann nehme ich wenigstens den Magier auf den Buckel. Komm her, alter Mann.«
Und Talion ergänzte, »Und ich helfe Linae.«
»Oh, wie edel von dir.«
Chelev und Leon waren die Letzten, die heraufkamen. Und der Magier dachte noch, dass es sonderbar still war da oben. Andererseits war es vernünftig. Immerhin waren sie nicht so weit von dem Lager fern. Und doch, als sein Kopf aus der Höhle herausragte, noch immer auf dem Rücken des ehemaligen Weidener Ritters, verstand er sofort, was nicht stimmte. Leon hatte es noch nicht bemerkt und sagte,
»Nicht, dass die anderen schon davongelaufen sind. Ich finde den Weg niemals zurück zum Lager.«
Chelev kniff ihm ins Ohr und der Mann hob den Kopf und dann begriff auch er. Die restlichen Helden, schon aus dem Loch geklettert, standen alle in einer Reihe neben dem Felsen. Sie hatten die Arme gehoben und die Waffen fallen lassen. Um sie herum standen über 15 Männer mit Bögen und Speeren. Unter ihnen war jedoch auch eine Frau. Sie war jung und schön. Ihre wilde Mähne bestand aus blonden, schwarzen und roten Strähnen, die ihr über Schultern und Brustkorb fielen. Sie trug ein rotes, eng anliegendes Kleid, das mehr offenbarte, als es verschleierte, teils transparent, teils verschnörkelt und weder für die kalten Wüstennächte noch für die brennende Sonne geeignet. Als sie Chelev sah, lächelte sie süffisant, und Leon betrachtete sie sofort mit einem völlig anderen Interesse. Alles an dieser Situation sagte, dass sie hier die Kontrolle hatte. Der Hauptmann kletterte vollständig hinaus und setzte den Zauberer ab. Leon war ganz ruhig, zeigte weder Aufregung noch Sorge und stellte sich dann zu den anderen. Dann griff er nach seiner Axt, was die Männer um sie herum zum Schreien brachte, aber er legte sie nur vor sich auf den Boden.
»Immer mit der Ruhe, Leute. Alles gut. Ich kenne die Regeln. Ist nicht mein erster Überfall. Also, was ist hier los?«
»Pravaldis Schergen«, meinte Talion ebenfalls gelassen. »Die Hübsche da wollte uns gerade erzählen, was sie von uns wollen.«
»Entschuldigung, ich möchte ja nicht stören«, sagte die Frau nun und trat vor. Sie betrachtete Talion und Leon mit glühenden Augen. Chelev hatte irgendwie ein sonderbares Gefühl mit ihr. Sie wirkte nicht nicht echt. Als zeige sie die eine Sache und sei doch eine andere. Aber er hatte nichts, woran er es festmachen konnte.
»Nein, nein, schon okay«, sagte Leon, noch immer betont gelassen. »Wir haben gerade nicht so viel zu tun.«
»Ein Scherzbold.«
Sie trat vor, genau vor Leon, ragte ihm nur bis zur Brust und schaute zu ihm hoch.
»Ein muskulöser, stolzer, mächtiger Scherzbold.«
Ein langer, spitzer Fingernagel stach ihm in den Bauch. Der Weidener Krieger zuckte nicht einmal, sondern grinste nur.
»Ha, für sowas habe ich erst recht Zeit.«
»Sagst du uns jetzt, was du von uns willst?«
zischte Aichi von der anderen Seite der Reihe. Sie wirkte wütend und sonderbar gehetzt. Der Kopf der Fremden ruckte herum und sie machte ein Zeichen. Einer der Männer trat hervor und schlug der jungen Matrosin mit seinem Speer in die Kniekehlen. Die schrie auf und ging zu Boden.
»Hey«, sagte Leon
und wollte sich in Bewegung setzen, aber die Bögen spannten sich noch weiter.
»Immer mit der Ruhe, Großer, sonst spicke ich deine Freunde mit Pfeilen. Und du, kleines Luder, hältst deine Schnauze.«
Aichi, die auf dem Boden kniete, funkelte sie an. Und auch in Shanyas Blick zeigte sich Mordlust. Aber die Ältere blieb still.
Dann wandte sich die Frau an die ganze Gruppe.
»Nun gut. Mein Name ist Achas und ich bin, sagen wir mal, eine Lebenskünstlerin. Und ich gehöre zu der einzigen ehrenwerten Expedition, die sich vorgenommen hat, die Geheimnisse dieses wunderschönen Landes zu lüften. Dem Leiter dieser Unternehmung, Horatio Bravaldi, Professor der Historie zu Metumis, ist es gewahr geworden, dass es offenbar andere Kräfte gibt, die sich erdreisten, unerlaubterweise die Schätze dieses Landes zu stehlen.«
»Was soll denn das heißen?« ereiferte sich Chelev nun. »Niemand stiehlt hier etwas. Wir haben nichts anderes im Sinn als den Schutz des ganzen Landes, nein, ganz Aventuriens.«
Plötzlich stand sie vor ihm. Es war nur ein schneller Schritt. Sie war sogar ein bisschen größer als er und schaute ihn mit lustvoll bösen Augen an.
»Ach ja, alter Mann. Und trotzdem schleicht ihr euch mitten in der Nacht durch die Dunkelheit. Was habt ihr denn zu verbergen?«
»Wir haben gar nichts zu verbergen. Es ist...«
»Wie dem auch sei.«
Sie drehte sich von ihm weg und ging wieder ein paar Schritte in die Mitte. »Der Professor ist eine gute Seele, ein wahrer Edelmann, wie man so schon sagt. Und er möchte mit euch sprechen. Er wird euch wahrscheinlich irgendein Angebot machen, dass ihr mit der Sucherei aufhört oder so. Aber versteht es nicht falsch. Ich möchte eine Sache hier und jetzt klar sagen. Wenn es nach mir ginge, dann würden wir euch alle einfach in der Wüste verbuttern, bis zum Hals, und zuschauen, wie euch die Geier die Augen auspicken.«
Führt sie ab.
Die Sonne ging gerade auf, als sie am Lager ankam. Braios Schein ließ den roten Stein der Wüste wie einen gewaltigen Rubin funkeln und glitzern. Ein Anblick, den Talion zwar gut kannte, weil er die Wüste Gur schon viele Male hatte genießen dürfen, aber an den man sich schlicht und einfach aufgrund seiner unbegreiflichen Schönheit nicht gewöhnen konnte. Jetzt allerdings war auch keine Zeit für Genuss. All seine Aufmerksamkeit galt dem Versuch, so viel wie möglich wahrzunehmen und zu verstehen, um einen Weg aus dieser Situation herauszufinden. Sie waren naiv gewesen, hatten tatsächlich geglaubt, dass der Feind sie nicht bemerken würde. Stattdessen hatte der einfach gewartet, sie die ganze Arbeit machen lassen und dann zugeschlagen. Sie hatten Bravaldi unterschätzt, daran gab es keinen Zweifel. Der saß nun am Kopfende einer langen Tafel vor dem größten Zelt und strahlte ihnen sehr zufrieden entgegen. Der vielleicht 50-jährige Mann mit dem grauen Lockenkopf, gekleidet in ein elegantes Morgengewand, das genauso wenig zur Wüstensituation passte,
wie das Nichtkleid der boshaften Frau, sondern eher bei einem morgendlichen Frühstücksempfang angemessen gewesen wäre, klatschte begeistert in die Hände und rief dann laut über den Platz:
Meine Freunde, was für ein Vergnügen! Kommt, kommt, setzt euch, setzt euch! Ich habe Tee machen lassen und ein wenig Gebäck.
Talion blickte über den Tisch und sah nun tatsächlich ein teures Teeservice und mehrere Tassen sowie zwei Teller mit süßen Stückchen.
Kommt schon, kommt schon! Ach, man trifft ja so selten gute Bekanntschaft in diesem harschen, aber wunderschönen Land. Los, 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 schön um mich rum, damit wir uns gut unterhalten können. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe seit einer Weile diesen Husten, den ich nicht mehr wegbekomme.
Die Wächter schubsten sie voran zu den Stühlen und zwangen sie, sich zu setzen. Als alle platziert waren, klatschte der Mann erneut in die Hände.
Seit Tagen graben wir hier vor uns hin, und ich kann euch sagen, bis auf die liebe Achaz ist die Gesellschaft wirklich ein wenig, na, wie soll ich sagen, nicht gerade kultiviert. Die Männer sind gute Arbeiter, ich möchte mich nicht über sie beschweren, aber ich sage es mal, ich sage es mal so, ein Gespräch über horasische Opernmusik oder thulamitische Tänze ist nicht gerade die übliche Abendkonversation hier.
Dann wanderte sein Blick über die Gruppe und seine Augen begannen zu funkeln.
Und dann höre ich, dass solche kultivierten, weitgereisten, klugen und berühmten Persönlichkeiten ganz nah bei mir ihr eigenes Lager errichtet haben. Und ich denke mir, da habe ich doch keine Wahl, als zu einer kleinen Teestunde einzuladen. Also greift zu und genießt.
Die Helden saßen einfach nur da und starrten ihn entsetzt an. Um sie herum flatterte der Wind durch die Planen der Zelte. Irgendwo sang ein Wüstenvogel. Niemand griff zu. Bravaldi schaute erwartungsvoll. Dann wurde seine Miene irritiert.
»Greif zu, hab ich gesagt.«
Achaz, die hinter ihm stand, schnippte mit den Fingern und mehrere Speere wurden in die Rücken der Abenteurer gedrückt. Talion seufzte und griff sich eines der süßen Stücke. Bis ab, dann trank er vom Tee. Auch die anderen folgten seinem Beispiel.
Sehr gut, sehr gut. Eine zivilisierte Konversation. Niemand sagt, dass man sich der Barbarei hingeben muss, nur weil man, sagen wir einmal, auf unterschiedlichen Seiten derselben Aufgabe steht, nicht wahr?
Entschuldigung. Bravaldi nahm einen Schluck von seinem Tee, dann schaute er die Helden wieder an.
Ich habe auch völlig vergessen, eine kleine Vorstellungsrunde wäre vielleicht angemessen. Ich bin Professor Bravaldi, wie ihr sicherlich schon gehört habt, und ein paar von euch kenne ich auch. Die reizende Dame mit dem hübschen roten Schmuckauge, ihr seid hochgeweihte Linai von Balio, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Und der schmucke Mann mit dem schönen Hut, Talion von Punin, von euch habe ich es selbstverständlich gehört. Die größten Abenteuer, die man sich nur denken kann. Bei so mancher Teestunde habe ich schon die spannendsten Geschichten über euch vernommen.
Dann wanderte sein Blick zu Chelev und er klatschte vergnügt in die Hände.
Aber ohne irgendjemand abwerten zu wollen, euch zu treffen, Ehrenwerter Chelev Ibn Yasaffar, ehemalige Spektabilität der Pentagramm-Akademie zu Rashtul, einer der bedeutendsten Graumagier seiner Zeit und aus meiner Historia-Perspektive betrachtet wahrscheinlich der respektabelste Kollege, den ich mir nur wünschen könnte. Ach, welch ein Vergnügen wäre es mir mit euch, Stunden, nein, was sag ich, tagelang zu fachsimpeln über die Geheimnisse dieser wunderschönen Wüste, über das Hügelgrabmal, das ihr gerade untersucht habt. Aber leider
haben wir nur wenig Zeit. Also darf ich zuvor erfragen, wer der Rest der Herren und Damen sind, die sich hier in dieser illustren Runde eingefunden haben. Er deutete mit der Hand auf Shania und die schaute ihn nur grimmig an.
Ich bin Shania. Und von nun an solltest du nachts lieber die Augen offen halten. Schweinen wie dir schlitze ich nur liebend gern die Kehle auf.
Während der Professor völlig konsterniert hustete, erhöhte der Soldat hinter Shania den Speerdruck auf ihren Rücken.
Ist ja gut.
Nach einer Weile gewann der Gelehrte die Fassung wieder, schaute die Frau noch einmal entsetzt an und blickte dann weiter zu Aichi. Und ihr seid?
Ich bin Aichi. Ich passe nur auf, dass Dieter sich nicht in Schwierigkeiten bringt.
Das brachte den Mann fast zum Lachen. Dann macht ihr eure Arbeit aber nicht besonders gut. Und der Hühner?
Hauptmann Leon. Mehr sagte er nicht.
Pravaldis nickte und schien keine weitere Erklärung zu benötigen. Er schob alle drei ganz automatisch in die Schublade der kämpferischen Begleitung. Dann schaute er wieder zu Chelev. Wie auch immer, es ist mir ein Genuss, euch alle kennenzulernen. Aber leider, wie ich schon sagte, haben wir nicht äußerst viel Zeit. Meine Expedition, sie ist einem gewissen zeitlichen Druck unterworfen. Und so kann ich meiner Leidenschaft, der gepflegten, gelehrsamen Konversation, hier leider nicht ausführlich nachkommen. Also, Chelev Ibn Yasafa. Habt ihr etwas, das mir gehört? Er streckte seine flache Hand dem Zauberer entgegen. Talion konnte regelrecht sehen, wie Chelev angespannt nachdachte. Und er machte sich selbst seine Gedanken. Was hatte dieser Kerl mit den Mondsteinen vor? Wie hatte er herausgefunden, dass sie hier waren? Und welche Rolle spielte diese sonderbare Frau, die ganz offensichtlich mehr war als eine schöne Begleitung? Talions Blick taxierte sie. Er hatte schon viele Zauberwerke gesehen, und wenn er raten musste, würde er sagen, dass sie wahrscheinlich eine Tochter Satuarias war, gemeinläufig eine Hexe genannt. Aber was er nicht entdeckte, war ein Gefährtentier. Er kannte sich nur oberflächlich mit dieser Zauberprofession aus, aber dass sie eigentlich immer ein Tier bei sich hatten, war schlicht und einfach seine Erfahrung. Nein. Irgendwas stimmte ganz und gar nicht mit ihr. Warum geht ihr davon aus, dass wir das haben, was ihr sucht?
Weil ich euch schätze und weiß, wie begabt ihr seid. Und dass sich dort ein Mondstein befand, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und wenn er dort unten war und ihr herausgekommen seid, dann habt ihr ihn.
Und es wäre wirklich freundlich, wenn ihr ihn herausgeben würdet und ich euch nicht zwingen müsste. Das wäre doch wirklich eine Barbarei, die wir uns ersparen
können.
Chelev musterte den Mann eine ganze Weile. Dann fragte er,
Professor, ich erkenne an, dass ihr ein kultivierter und kluger Mann seid. Darf ich euch eine Frage stellen?
Aber sicher.
Was wollt ihr mit den Mondsteinen? Wir suchen sie, um dieses Land zu schützen. Wir brauchen sie für etwas, das ganz Aventurien helfen wird. Warum konkurriert ihr mit uns?
Ah, das Argument der moralischen Vorrangigkeit. Wisst ihr, wir Wissenschaftler glauben stets, dass unsere Arbeit die wichtigste und bedeutsamste ist, dass jene Erkenntnisse, die wir erringen können, jene sind, die den Fortschritt vorantreiben. Würden wir so nicht denken, gäbe es überhaupt keinen Grund, morgens aufzustehen. Dann würden wir nicht Stunden, nein Tage, in staubigen, muffigen Bibliotheken verbringen, immer auf der Suche nach der winzigsten, unbedeutend erscheinenden Erkenntnis, die uns ein kleinstes Stück weiterbringt in der Suche nach Erleuchtung. Aber, geschätzter Kollege, die bittere Wahrheit ist doch, dass es am Ende, wenn wir ehrlich miteinander sind, um den eigenen Ruhm geht.
Und wenn ich entscheiden muss, ob ihr oder ich diese kostbaren Kleinode findet, ob man von euch oder von mir in den Salons, Höfen und Universitäten Aventuriens reden wird, dann, mein geschätzter Freund, wähle ich doch mich.
Also, fragte Chelev nun deutlich angewidert, geht es euch nur um Ruhm?
Mitnichten, es geht auch um Geld. Versunkene Städte und in Dschungeln verborgene Tempel aufzuspüren, ist äußerst kostspielig, wie ihr vielleicht wisst. Und meine Auftraggeber bezahlen mich äußerst großzügig für dieses kleine, verhältnismäßig unkomplizierte Unternehmen.
Es geht hier um mehr als Geld und Ruhm und all diese Dinge. Es geht hier um den Schutz Aventuriens, sagte Linai, die deutlich erzürnt war von dem Gebaren des Mannes.
Aber meine liebe Hochgeweihte, der Schutz Aventuriens ist mir doch ebenfalls wichtig. Wissen sollte niemals in die falschen Hände geraten. Deswegen schlage ich vor, wir vereinen unsere Kräfte. Was bedeutet, ihr gebt mir alles, was ihr habt?
Professor Brovaldi, versuchte es nur noch einmal Chelev. Ich weiß, ihr seid kein schlechter Mann. Und ich vermute, ihr betrachtet all das hier als eine Art Wettstreit. Aber ich kann euch versichern, das ist es nicht. Es ist viel...
Ruhe jetzt, alter Mann! Der Professor will etwas von dir, also gib es ihm,
mischte sich Achas ein. Ein Moment herrschte Stille. Alle warteten. Ein paar Bogensehnen spannten sich noch ein weiteres Stück. Talion seufzte. Gib ihm, was er will. Wir können noch andere Mondsteine finden.
Und, so dachte er, aber sprach es nicht aus, wir können auch das, was wir heute verloren haben, wieder beschaffen. Das hier ist noch nicht vorbei.
Chelev nickte, griff in die Tasche und legte den Mondstein, den ihm Leon auf dem Rückweg gegeben hatte, auf den Tisch. Brovaldi klatschte wieder in die Hände und lachte entzückt auf.
Wunderschön, wunderschön!
Er beugte sich vor und griff nach dem Stein, dann betrachtete er ihn eingehend.
Ein besonders hübsches Exemplar, wie ich sagen darf. Gut.
Und die anderen Sachen? Er schaute Chelev an, der seufzte und griff wieder in seinen Mantel, holte einige Schriftrollen hervor.
Wunderbar, wunderbar! Gut, die Herren und Damen, ich danke euch für diese freundliche und zivilisierte Konversation. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne noch weiter mit euch plaudern, aber ich fürchte, der Schlaftrunk in eurem Tee wird langsam einsetzen.
Und tatsächlich spürte Talion, wie die Müdigkeit in ihm hochkroch. Pravaldis Stimme wurde nach und nach leiser.
Keine Sorge, es ist kein tödliches Gift. Und ich bin kein Barbar. Ich werde euch genug von euren Vorräten lassen, damit ihr es, zumindest vielleicht, aus der Wüste schaffen könnt.
Und nur wenige Momente später brach er zusammen. Diesen ersten Schlagabtausch hatten sie eindeutig verloren.
Die Völker strömen in die Schlacht, das schwarze Einhorn ist erwacht und sieben sind's im letzten Streit im großen Rausch der Ewigkeit.
Das war Episode 1 von Bastrap und Spann. Bald geht es weiter. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, liked, abonniert, kommentiert und hyped, vor allem in den ersten 7 Tagen. Der Kanal, egal auf welcher Plattform, lebt von eurer Reaktion. Und ich erst recht. Schaut euch auch um, hier gibt es noch viele andere DSA-Sachen und eigene Hörspielwelten. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald.